Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2024, direkt aus Frankfurt.
Am Stand von Papenmeier habe ich mich mit Herrn Brechmann verabredet, erster Nachfolger von Bruno Behrendt, der bestimmt mindestens 30 Jahre lang diesen...
30 Jahre.
35, okay.
38 Jahre in der Firma tätig war.
38 Jahre in der Firma tätig war bei Papenmeier und viele, viele Jahre davon den Bereich der Reha-Hilfsmittel verantwortet hat. Ja, jetzt ist ein Nachfolger da und na gut, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind Sie auch so ein Urgewächs von Papenmeier, weil Fachbereichsleiter für den Bereich Reha-Technik wird man jetzt nicht von jetzt auf gleich.
Nee, das ist richtig. Ich bin seit 2012 bei der Firma Papenmeier. Ich habe zum fünften Semester meines dualen Studiums die Partnerfirma quasi gewechselt und habe im Vorfeld, um das vielleicht einmal vorwegzunehmen, was auch meine Brisanz für den Wechsel eigentlich gezeigt hat, ich habe vorher SAP-Anwendungsentwicklung programmiert und die 8 Stunden rein im Kämmerlein auf die Tastatur hauen, das war nicht meine Arbeit und bei Papenmeier habe ich eben eine Möglichkeit gefunden, sowohl die menschliche Komponente als auch eben diese Programmiertätigkeit durchzuführen und das hat mir sehr gefallen und hat mich eben auch an Papenmeier gebunden. Und der nächste Schritt war, oder die ersten Tätigkeiten waren, dass ich dann die Arbeitsplätze als solches eingerichtet habe, die Software-Schulung gemacht habe und eben auch die JAWS-Anpassungsprogrammierung durchgeführt habe. Das Ganze ging dann bis 2019. Nachdem ich dann meinen IT-Management-Master abgeschlossen habe, bin ich dann zum Teamleiter ernannt worden, wo ich quasi das Außendienstteam mit damals 9 oder 10 Leuten geleitet habe. Und jetzt mittlerweile sind wir im Außendienst, also die wirklich rein für Schulungen und Programmierung draußen rumfahren, 15 Leute. Ja, und wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, war das so für Papenmeier der Test. Klappt das? Hat er da Spaß dran an der Teamführung? Und jetzt seit dem 1.12. bin ich eben Produktbereichsleiter.
Also immer mehr Schulung anscheinend auch. Kann man jetzt sagen, dass der Bedarf für Schulung höher geworden ist? Oder gut, in der Zeit war ja auch die Baum-Insolvenz. Da habt ihr wahrscheinlich auch einiges an Kunden abgegriffen, die vielleicht sonst noch bei Baum geblieben wären. Oder ist es tatsächlich so, dass man schon sagen kann, dass Schulung am Arbeitsplatz immer wichtiger wird, weil vielleicht auch die Software immer komplexer wird?
Ja, es ist zum einen die Software, die komplexer wird. Auf der anderen Seite haben sich durch technische Änderungen im Betriebssystem die Arbeit für speziell Blinde, also die Arbeit mit dem Screenreader geändert. Man hatte früher die Möglichkeit, wirklich 1:1 das Bild auf dem Monitor in Text umzuwandeln. Also auf dem Desktop konnte man zum Beispiel sagen, das erste Icon ist eben der Papierkorb. Rechts daneben standen damals die eigenen Dateien und das konnte man genauso mit dieser Lücke dazwischen auf der Breitzeile abbilden. Also pixelkoordinatenmäßig konnte ich sagen, das P von Papierkorb steht an Position 100-100, so mal ganz banal gesagt. Und diese Schnittstelle hat Microsoft mit Umstieg von Windows 7 auf Windows 8 umgestellt, beziehungsweise nicht umgestellt, sondern ja weitestgehend quasi ausgebaut. Die wird als solches nicht mehr von den Programmen bespielt und das war quasi das erste Mal, wo wirklich auch wir Personal aufbauen mussten, weil wir ja deutlich mehr Arbeit in diesen einzelnen Platz quasi stecken mussten. Sei es jetzt, wir haben unsere Programmierung umschreiben müssen, wir haben andere Schnittstellen wechseln müssen, als auch die Arbeit mit der Breitzeile als solches, wo auf einmal keine Informationen mehr rauskommen, weil der Text nicht mehr auf dem Bildschirm steht. Das war etwas, wo wir wirklich das Team im Außendienst aufbauen mussten. Mhm. Und es ist heutzutage auch so, nicht nur, weil die Software komplexer wird, jetzt gerade haben wir den Wechsel mit der Barrierefreiheit, also das nicht den Wechsel, sondern dass man barrierefreie Software anbieten und ausliefern muss, wenn man jetzt Softwarehersteller ist. Da machen wir natürlich auch die Barrierefreiheitsberatung und das ist personalintensiv. Also wir suchen im Grunde durchgehend einen Programmierer, einen Softwaretrainer. Genau.
Also ist dieser Consultant-Bereich, dass Firmen auf euch zukommen und sagen, wie wird diese Software, was können wir tun, damit das Programm barrierefrei wird, wird jetzt tatsächlich mehr aufgrund des European Accessibility Acts und dieser ganzen Vorgaben.
Genau. Wir haben es früher schon immer bei den Programmierungen als solches gemacht, wenn wir mit unseren JAWS-Mitteln oder auch mit den Sachen, die wir im JAWS dazu programmiert haben, an Schnittstellen, wenn wir an unsere Grenzen gekommen sind, dann sind wir sowieso schon immer an den Softwarehersteller herangetreten und haben um Unterstützung gebeten. Und daraus hat sich eben dieser Consulting-Bereich entwickelt, wo wir jetzt eben nach BitV testen etc.
Und die Firmen geben dafür dann auch Geld aus tatsächlich?
Ja, es gibt Firmen, die geben da Geld für aus.
Ja gut, weil manchmal fällt ja Barrierefreiheit so ein bisschen hinterunter. Man hat Datenschutzbeauftragte, man hat jemanden für die IT-Sicherheit, für sonst was. Barrierefreiheit ist ja manchmal dann doch noch so ein bisschen, machen wir halt, wenn Zeit ist und wenn jemand dran denkt. Deshalb, ja, ist vielleicht nicht immer so viel Geld dafür da, könnte ich mir vorstellen.
Genau, also das Wissen hat sich in den letzten Jahren natürlich, oder die Akzeptanz, dass es gemacht werden muss, hat sich in den letzten Jahren gesteigert. Man hat das Problem bei bestehender Software, das kann man relativ einfach mit dem Hausbau vergleichen. Bestehende Software, da muss ja nachgearbeitet werden. Das ist auf jeden Fall eine Fleißarbeit, aber ab und an passt es halt auch nicht in die Prozesse mit rein. Wenn man das von vornherein berücksichtigt, dass jedes Eingabefeld eine vernünftige Bezeichnung oder ein Label-Vor-Attribut benötigt, dass, wenn der Screenreader oder auch die Vergrößerungssoftware reingeht, dass die Sprachausgabe dann zum Beispiel Nachname sagt. Weshalb ich das mit dem Hausbau vergleiche, das kann man im Grunde mit einer Tür vergleichen, die die normalen Maße hat, wo kein Rollstuhlfahrer durchpasst. Was muss man dann machen? Ich muss die Tür ausbauen, die bestehende Tür ausbauen. Ich muss die Wände verbreitern, also quasi einmal Hammer und Meißel in die Hand nehmen. Ich muss das Ganze nachher wieder verkleiden, eine neue Tür einsetzen und dann passt auch der Rollstuhlfahrer mit seinem Rollstuhl dadurch. So barrierefrei ist das Ganze immer noch nicht, wenn die Eingangstür mit einer entsprechenden Treppenstufe versehen ist, dass man nicht reinkommt. Also dass man überhaupt erstmal 3-4 Stufen gehen muss. Auch dann ist die Software halt nicht barrierefrei, wenn einzelne Teile nur bedienbar sind.
Papenmeier bietet ja auch 1001 Modul für JAWS an, für dieses Programm, für jenes Programm. Kommen ja auch immer viele 1000 Euro manchmal bei Arbeitsplatzausstattungen zustande. Aber im Idealfall, also würdet ihr quasi, sollte es irgendwann mal so weit gehen, dass diese ganzen JAWS-Module überflüssig sind, weil die Software barrierefrei ist?
Das ist ein hehres Ziel, ja. natürlich wäre das denkbar, wenn jede Software barrierefrei ist, dass man eben kein JAWS-Modul mehr benötigt. Okay. Uns geht es ja darum, dass wir unsere Kunden arbeitsfähig machen, eben mit den Bordmitteln, die der Sehende auch benutzt. Also dass es ein SAP ist, dass es ein TEOC ist. Das sind ja die Anwendungen, mit denen derjenige arbeitet. Oder jetzt ganz aktuell das Outlook-Kalender-Modul. Man arbeitet in dem Outlook-Kalender, wie jeder Kollege eben auch. Und durch die Vereinfachungen, die wir im JAWS eben dazu programmieren, kommt man entweder überhaupt an die Informationen dran oder man kommt einfacher dran. Und die Module oder die JAWS-Module werden definitiv nicht obsolet. Also auch wenn jede Software jetzt barrierefrei wäre, zum Beispiel bei Telefonieanwendungen, muss man trotzdem immer eine Anpassung schreiben, um zum Beispiel Informationen relativ gebündelt auf die Breitzeile zu bringen. Ergonomische Sachen, das wird irgendwo immer mit anfallen.
Ja, kommen wir mal zu den Produkten. Man kann ja Zeitungen abonnieren und die recht barrierefrei lesen, indem man die Software Newsreader einmalig bei euch kauft. Und dann kann man bei relativ vielen Zeitungsverlagen ein Abo abschließen für die Zeitung, bekommt es dann digital übers Internet recht barrierefrei angezeigt. Beziehungsweise gibt es ja auch den Universal Reader, ein Vorlesegerät, was auch diese Internet-Konnektivität hat, um dann die Zeitung vorlesen zu lassen. Da gab es aber ein paar Änderungen. Es war jetzt sogar mal Gerüchte halber zu hören, dass diese Software eingestellt werden würde. Ja, vielleicht können Sie dazu was sagen.
Genau. Wir haben früher diesen Universalreader gehabt, den man eben mit einem Add-on, dem Newsreader, wo man da eben auch Zeitungen mitlesen konnte. Und wir haben produkttechnisch den Universalreader abgekündigt und einhergehend ist dann da die Meinung raus entstanden, dass sowohl Universalreader als auch der Newsreader abgekündigt ist. Das ist aber im Grunde ein Trugschluss und ja auch nicht richtig kommuniziert worden. Die Software als solches gibt es weiterhin. Also man kann die Abos auch entweder über uns oder über die Frankfurter Stiftung abschließen und die Software eben als solches erwerben. Also die Funktionalität bleibt weiterhin bestehen. Das Einzige, was eben fehlt, ist der Universalreader aktuell.
Also die Standalone-Lesemaschine
sozusagen. Genau.
Und die Software wird auch noch eine Weile gepflegt. Also würde sich jetzt noch lohnen, wenn man sagt, ich wollte schon immer mal eine Zeitung barrierefrei lesen, ich kaufe mir jetzt das Programm. Also läuft noch ein paar Jahre.
Genau. Die gibt es auf jeden Fall weiterhin, die werden wir auch weiter pflegen. Was wir aktuell sehen, das ist aber auch nur vereinzelt, ist, dass sobald Änderungen an Schnittstellen seitens der Verlage gemacht werden müssen, dass dann uns quasi die Verträge gekündigt werden. Mhm. Also wir stellen die Technik weiterhin zur Verfügung, eben auch die Datenbank etc. Das, was wir nicht in der Hand haben, ist, wenn die Verlage eben ja diese Art und Weise der Technik oder der Bereitstellung uns gegenüber kündigen.
Ja, im Zeitalter der Fake News finde ich schon gut, dass es eine Möglichkeit gibt. Selbst wenn man sich bei einer Zeitung anmeldet zum Online-Abo, ist es meistens immer noch voll mit Werbung, voll mit Bildergalerien, voll mit Sachen, wo man irgendwie keinen Spaß hat, die Zeitung zu lesen. Von daher ist es sicherlich eine gute Sache. Und ja, in den USA gibt es ja auch schon lange dieses NLS-Bart, wo dann auch ganz viele Zeitungen zugänglich sind. Genau, und Universal Reader, das war ja dann schon ein Scanner-Lesegerät, ne, wo ich auch halt Briefe einscannen konnte. Was bietet man jetzt den Leuten an, die etwas ganz normales Standalone, also geschlossenes Vorlesesystem, heißt es ja immer so schön, haben wollen?
Da müssen wir auf andere Produkte ausweichen. Also aktuell haben wir aus unserem Hause kein solches Gerät.
Okay, also gibt es Zukaufgeräte oder halt...
Ja.
Oder halt auch Kameras, ne? Das ist heute auch oftmals, dass man es über eine Kamera, die das scannt, irgendwie macht.
Ja, also wir sehen es ganz oft, dass man eben natürlich auch über Handy, Tablet die Sachen schon spontan vorliest, beziehungsweise abfotografiert und auch per OCR dann einscannt. Da gibt es verschiedene Apps, die auch wirklich gut funktionieren. Das ist natürlich für die jüngere Generation eine relativ einfache Möglichkeit, das da ranzukommen. Aber wie gesagt, das ist geschlossene Lesesystem als solches gibt es derzeit nicht aus unserem Hause.
Kommen wir zu den Breitzeilen. Da gab es ja in den letzten Jahren eigentlich wenig Neues, wobei man natürlich auch sagen muss, diese 1,8 Zentimeter, die da geschafft sind von der Dicke her, das wird man nicht viel dünner mehr hinbekommen. Und auch der ganze Mechanismus für diese Navigationsleiste vorne ist ja auch wesentlich geschrumpft, wenn ich mich noch so an die erste aus 99 erinnere. Das war ja wirklich 3-4 Zentimeter dick und auch an den Seiten richtig viel Mechanik war da drin. Also es ist ja schon ein Stück weit ausentwickelt. Dennoch so ein paar Punkte wie zum Beispiel USB-C, jetzt wo es auch in der EU weiter eingeführt wird, fände ich ja persönlich schon ganz gut. Zumal ja die Breitzeilen auch nicht gerade die Billigheimer sind. Wann ist denn da mal mit Änderungen zu rechnen?
Also um vielleicht noch einmal auf Ihre erste Breitzeile 99 zu kommen. Na, die ersten Breitzeilen mit Navigationsleiste waren natürlich noch mal deutlich größer und umfangreicher. Die sind relativ gut schon geschrumpft, die Breitzeilen als solches. Um konkret auf die Frage einzugehen, die nächsten Breitzeilen werden definitiv USB-C haben. Wir können es in die aktuelle Geräteserie nicht mit einbauen, weil wir müssen eben sämtliche Prüfungen nochmal mit durchlaufen. Also sämtliche elektronische Tests, EMV-Tests, die Zertifizierung dafür etc. Deswegen ist so ein Wechsel innerhalb einer Geräteserie auch nochmal mit deutlich viel mehr Aufwand verbunden. Und ein neues Gerät als solches haben wir jetzt hier noch nicht präsent. Also wir haben dieses Jahr keine Breitzeile vorgestellt. Wir warten die Umfrage der EBU ab. Da ist ja auch heute eine Diskussionsrunde gewesen. Das letzte Jahr wurde eine Umfrage eben, also die Ergebnisse zusammengetragen und wir als Breitzeilenhersteller bekommen morgen innerhalb eines Gesprächs mit der EBU und dem Blindenverband die Ergebnisse präsentiert und darauf möchten wir einfach noch reagieren können. Mhm. Was ich auch gerade sagte, Änderungen in bestehenden Systemen ziehen weitreichende Folgen mit sich und das möchten wir einfach direkt mit einbauen können.
Ja, die jetzige Generation an Breitzeilen ist ja stark am Arbeitsplatz auf jeden Fall vertreten, weil sich Papenmeier auch sehr gut mit Softwareanpassungen und so weiter auskennt. Kann man denn die Breitzeilen auch über die Krankenkasse bekommen? Neulich ging mal ein bisschen durch die Medien, dass irgendwie Technikerkasse da jetzt nicht mehr zum Beispiel dabei sei. Gut, kenne ich mich nicht so viel aus bei so vielen Krankenkassen, aber ich denke mal, Sie als Vertriebsmensch haben ja da eher einen Überblick, wie denn momentan so die Lage bei den Krankenkassen ist und warum es jetzt vielleicht bei mancher Kasse gerade keine Papenmeier-Zeilen
Es ist aktuell wieder so, dass wir bei allen Krankenkassen Breitzeilen liefern können, also auch die angesprochene Technikerkrankenkasse. Da gibt es für die Produktgruppe 07, also die Blindentechnik, auch wieder einen bestehenden Vertrag.
Okay.
Also man kriegt im Grunde die normale 40-stellige Breitzeile, auch unsere Geräte über die Krankenkasse. Wenn man die Breiteingabe damit beihaben möchte, gibt es in der Regel eine Zuzahlung, die getätigt werden muss. Aber auch da gibt es bei ganz vielen Krankenkassen aktuell laufende Gespräche und Vertragsverhandlungen, auch teilweise über den Bundesfachverband für elektronische Hilfsmittel. Und genau, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das auch weiterhin so machen können.
In dem Bereich der Sehbehindertentechnik gibt es halt nach wie vor noch diese Eagle Pro, ne? Das ist ja so eine Kamera und ansonsten halt ja auch wieder eher Zukaufprodukte, schätze ich mal. Oder was ist so Sehbehindertenbereich? Ist das noch ein großes Thema?
Also Sehbehindertenbereich ist definitiv ein großes Thema. Dadurch, dass wir uns auf den Arbeitsplatzbereich spezialisiert haben, es ist nicht die Eagle, sondern die Maki, unsere aktuelle Kamera.
Stimmt.
Aber grundsätzlich betreuen wir das auch. Es gibt aber auch, und da ist es die Branche eigentlich sehr, sehr schön. Natürlich gibt es die Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft. Auf der anderen Seite unterstützen wir uns schon gegenseitig. Also bei uns werden Breitzeilen gekauft und durch andere Hersteller oder durch andere Hilfsmittelanbieter geliefert. Wir kaufen eben zum Beispiel für Schüler, für mobile Ausstattung Kamerageräte dazu oder die klassischen Bildschirmlesegeräte. Das ist etwas, was wir eben mit ins Portfolio aufnehmen von anderen Herstellern.
Ja gut, ist ja überall so. Ich meine, ja, Reinecker baut dann halt keine Breitzeilen zum Beispiel. Ne? Also hat sich halt jeder so seine Nische gesucht und der eine macht mehr Blindentechnik und kauft dann die Sehbehindertengeräte zu und der andere macht halt Sehbehindertengeräte und kauft dann die Breitechnik zu. Ja, schön. Dann vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Danke auch.
Ja.
FH Papenmeier Reha-Technik in Schwerte. www.papenmeier-rehatechnik.de. Telefon 02304 2050.
Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.